Von dem Tag an, an dem Josei Toda ihn mit der Aufgabe betraut hatte, Kōsen Rufu auf weltweiter Ebene zu entwickeln, hatte Shinichi die verschiedenen Probleme betrachtet, mit denen er wahrscheinlich im Ausland konfrontiert werden würde. Über jedes, das ihm in den Sinn kam, hatte er sorgfältig nachgedacht. Natürlich hatte er sich insbesondere gründlich mit der Frage befasst, wie man mit den Unterschieden in Sitten und Traditionen umgehen sollte, die zwischen Japan und den anderen Regionen der Erde herrschten. In seinem Herzen hatte er sich bereits eine grandiose und detailreiche Vision von Kōsen Rufu auf weltweiter Ebene in aller Lebendigkeit ausgemalt. Doch außer ihm gab es keinen einzigen Menschen, der davon wusste. Als Shinichi und seine Begleiter das Zentrum von Honolulu verließen und in Richtung des Pazifischen Nationalfriedhofs fuhren, sahen sie aus dem Fenster ihres Kombis, wie sich Palmenreihen in der Brise wiegten. Die Luft, die durch das offene Fenster hereinströmte, war frisch und duftete nach Pflanzen. Der Pazifische Nationalfriedhof befindet sich im Krater eines kleinen Hügels von vulkanischem Ursprung, der Punchbowl genannt wird. Man hatte an den Grabmarkierungen, die tief im üppigen grünen Rasen lagen, leuchtend bunte Blumen gepflanzt und so einen lebhaften ästhetischen Kontrast geschaffen. Wer sein Leben im Zweiten Weltkrieg verlor, ist auf diesem Friedhof begraben, informierte sie ihr Reiseleiter. Während des Krieges wurde eine Einheit japanisch-amerikanischer Soldaten gebildet, die von Hawaii stammten. Sie spielte an der Front in Italien eine Schlüsselrolle. Soldaten dieser Einheit sind hier ebenfalls beerdigt. Nachdem Shinichi und seine Begleiter über das Gelände des Friedhofs gelaufen waren, wobei sie den Erläuterungen ihres Reiseleiters zugehört hatten, blieben sie stehen, chanteten dreimal Daimoku und beteten für die Opfer des Krieges. Es war nur eine bescheidene Gedenkfeier mit 9 Teilnehmern, doch ihr Daimoku für die Verstorbenen war von einem tiefen Gebet für den Frieden erfüllt. Das Auto, mit dem Shinichi und seine Gruppe gekommen waren, fuhr sie wieder in die Stadt zurück. Nach einer Weile sahen sie an einer Stelle den Ozean, der sich vor ihnen wie ein riesiger silberner Spiegel erstreckte. Dort lag Pearl Harbor. Am Morgen des 7. Dezember 1941 hatte ein Verband von 183 japanischen Kampfflugzeugen und Bombern einen Überraschungsangriff auf die US-amerikanischen Militäranlagen in Pearl Harbor und die dort vor Anker liegenden Kriegsschiffe gestartet. Das war der Beginn eines tragischen Kriegs im Pazifik. Unter dem Geheimcode Tora 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 bestätigten die japanischen Streitkräfte telegrafisch ihren Erfolg. Der Kriegsbeginn und dieser frühe Sieg riefen in Japan eine Welle der Begeisterung hervor. Für die Bewohner Hawaiis, die entweder selbst aus Japan stammten oder deren Vorfahren von dort kamen, begann damit jedoch ein grausames Schicksal. Die ersten japanischen Einwanderer waren 1868 nach Hawaii gekommen und seither hatten ihre Nachkommen unermüdlich dafür gearbeitet, innerhalb der Gesellschaft Hawaiis Vertrauen zu gewinnen. Der Überraschungsangriff hatte dieses Vertrauen mit einem einzigen Schlag vernichtet. Auf allen Inseln Hawaiis galt sofort das Kriegsrecht und Personen mit japanischen Vorfahren wurden als feindliche Ausländer bezeichnet. Das Militär hatte bereits in Erwartung eines Krieges mit Japan eine Namensliste von mehr als 160 Personen vorbereitet, die als potenziell gefährlich galten. Am Tag des Angriffs wurden diese Menschen auf der Stelle festgenommen. Auf den Inseln wurden Internierungslager errichtet, um bestimmte Personen mit japanischen Vorfahren dort einzusperren. Später wurden viele dieser Häftlinge in ähnliche Lager auf dem amerikanischen Festland überführt. Viele Amerikaner, die über den japanischen Überraschungsangriff empört waren, betrachteten schließlich alle Personen mit japanischen Vorfahren als feindliche Japaner. Dieses Gefühl war so weit verbreitet, dass einige Militärs die kompromisslose Einstellung vertraten, alle Menschen mit japanischen Vorfahren sollten interniert werden. Wegen des Angriffs auf Pearl Harbor mussten die Amerikaner japanischer Abstammung zwangsläufig unter der Bürde von Angst und Demütigung leben. Schließlich bildete das US-amerikanische Kriegsministerium eine Einheit japan-amerikanischer Soldaten, die aus Hawaii stammten und sich bereits vor Kriegsbeginn für die Armee verpflichtet hatten. Sie wurden zu einem intensiven Training aufs Festland geschickt. Bei der Einheit handelte es sich um das 100. Infanteriebataillon. Später reagierte eine große Anzahl von Nisei begeistert auf einen Aufruf der Armee, die freiwillige japanische Abstammung suchte. Aus diesen neuen Rekruten entstand die 442. Regimentskampftruppe. Diese Soldaten waren entschlossen, ihre Loyalität gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika zu beweisen, und sie standen das harte Training durch. Trotzdem waren sie sogar innerhalb des Militärs ständig das Objekt kalter und wütender Blicke, voller Verachtung und Hass, und sie blieben Vorurteilen und Diskriminierungen ausgesetzt. Der Grund dafür lag bloß darin, dass sie derselben Rasse wie der Feind angehörten, der so einen abscheulichen Überraschungsangriff auf ihr Land gestartet hatte. Als diese japan-amerikanischen Soldaten in Europa an die Front geschickt wurden, kämpften sie jedoch mutiger als alle anderen. Um sich vom Stigma des feindlichen Ausländers zu befreien, blieb als einzige Möglichkeit nur ihr Handeln, um ihre Loyalität als Amerikaner zu beweisen, ihre Bereitschaft, für ihr Land ihr Leben zu lassen. Beim Angriff auf die feindlichen Positionen waren sie stets vorneweg dabei und stürzten sich ungestüm in das feindliche Maschinengewehrfeuer, ohne einen Gedanken an ihr eigenes Leben zu verschwenden. Sie kämpften in der Hoffnung, ihre Familienmitglieder und die anderen Japan-Amerikaner in den Vereinigten Staaten von Vorurteilen, Diskriminierung und ungerechter Behandlung befreien zu können, wenn sie sich selbst im Kampf bewiesen. Aus dem Krieg ging die 442. Regimentskampftruppe als die Einheit mit den höchsten Auszeichnungen hervor. Sie zeigte unbestreitbar die Loyalität der Japan-Amerikaner gegenüber ihrem Land. Der amerikanische Präsident Harry S. Truman lobte sie überschwänglich mit den Worten, sie habe nicht nur den Feind, sondern auch die Vorurteile besiegt. Doch es war ein bitterer, blutiger Sieg. Unzählige junge Menschen zahlten den höchsten Preis dafür. Nach einer Aufstellung waren auf Hawaii mehr als 60% der Opfer des Zweiten Weltkrieges japanischer Abstammung. Während Shinichi Yamamoto auf Pearl Harbor schaute, war er in tiefe Gedanken versunken. Was bedeutete es, dass er seinen ersten Schritt für die weltweite Verbreitung von Kosenrufo auf Hawaii tat? Niemand sehnt sich mehr nach Frieden als diejenigen, die das Elend des Krieges erlebt haben, dachte er. Gerade diejenigen, die die bittersten Tränen vergossen haben, verdienen es am meisten, glücklich zu werden. Auf dieser Insel begann der Pazifikkrieg, und heute ist sie ein wahrer Schmelztiegel der Menschheit. Wenn man dies bedenkt, dann muss Hawaii die Welt als Vorbild für den Frieden anführen. Und der Buddhismus macht dies möglich. Während Shinichi aus dem Autofenster auf das weite Meer blickte, chantete er in seinem Herzen Daimoku. Nachdem die Gruppe den Gedenkfriedhof verlassen hatte, besuchte sie einige andere bekannte Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Eine Ananasplantage und die Klippen von Nuanupali, wo der große hawaiianische König Kamehameha gefochten hatte. Dann fuhren sie gemeinsam dorthin, wo die Diskussionsversammlung stattfinden sollte. Im Auto auf dem Weg zur Diskussionsversammlung schien Shinichi Yamamoto völlig in Gedanken verloren. Nach einer Weile sagte er ganz ruhig: Ich meine, bei der heutigen Versammlung sollten wir hier auf Hawaii einen Bezirk gründen. Einen Bezirk? Keine Gruppe? Fragte Kyoshi Chujo überrascht. Damals umfassten die Bezirke der Sokagakai gewöhnlich mehrere hundert Haushalte. Und Bezirke mit über 1000 Haushalten waren keine Seltenheit. Doch auf Hawaii gab es insgesamt nur 30 oder 40 Mitglieder, Kinder eingeschlossen. Das war selbst für eine Gruppe eine geringe Zahl. Ja, einen Bezirk, bekräftigte Shinichi. Hawaii ist anders als Japan. Es ist wahrscheinlich, dass sich Kosenrufo von hier aus sehr schnell auf der Welt entfalten wird. Aus diesem Grund müssen wir hier auf Hawaii, das man sich als Eingangstor nach Amerika vorstellen kann, einen Bezirk und keine Gruppe gründen. Außerdem, wenn sich das Bewusstsein der Mitglieder eines neu gegründeten Bezirks in Entschlossenheit verwandelt, ermöglicht ihnen das, sich mit neuer Kraft zu engagieren. Dann werden sie tatsächlich zu einem großen Bezirk heranwachsen. Wir müssen in einem größeren Rahmen denken. Übrigens, bei der Diskussionsversammlung heute möchte ich gerne einen Frage- und Antwortdialog führen. Können Sie währenddessen alle ein paar Vorschläge für potenzielle Leiter in diesem neuen Bezirk machen? Es war ungefähr 13 Uhr, als die Gruppe, die unterwegs im Auto ein paar Sandwiches zum Mittag verzehrt hatte, am Haus eines Mitglieds am Beretania Boulevard in Honolulu ankam. Dort sollte die Versammlung stattfinden. Über 30 Personen, die meisten von ihnen japanischer Abstammung, waren bereits eingetroffen. Vielen Dank, dass Sie alle hergekommen sind. Danke für alles, begrüßte Shinichi lächelnd die Mitglieder, als er den Raum betrat. Lassen Sie uns zusammen Gongyo machen und sowohl für Kosenrufu auf Hawaii als auch für das Glück und das Wohlergehen jeder Ihrer Familien beten. Shinichi begann, das Gongyo zu leiten. Seine kräftige Stimme füllte den Raum. Nach dem Gongyo setzte er sich hinter einen kleinen Tisch ganz vorne. Gleich fiel ihm auf, dass sich in der Mitte des Raumes eine große Leere gebildet hatte. Die Mitglieder blickten nervös umher und hatten sich schüchtern an die Wände zu beiden Seiten zurückgezogen. Niemand traute sich, Shinichi direkt gegenüber zu sitzen. Bitte, kommen Sie nach vorne, bat Shinichi lächelnd und ermunterte einen nach dem anderen vorzurücken. Auf der einen Seite des Raumes saß ein kräftiger Mann mit sanften Augen. Er war Mitte 30 und gehörte zu den Mitgliedern, die am Morgen zum Hotel gekommen waren. Als Shinichis Augen die des Mannes trafen, lächelte dieser zurück. Der Mann glich einem Profi-Ringkämpfer, der damals in Japan sehr große Beliebtheit genoss. Shinichi sprach ihn an. Als ich Sie heute Morgen sah, fiel mir auf, dass Sie genauso aussehen wie Riki Dosan, der Profi-Ringer. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Mein Name ist Hiroto Hirata. So. Nun, ich denke, den Namen Riki Dosan kann man sich leichter merken. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Sie von nun an Riki nennen würde? Alle brachen in Gelächter aus. Shinichis freundliche Fopperei verringerte allmählich die Anspannung, die den ganzen Raum zu durchdringen schien. Sind Sie verheiratet? Fragte Shinichi. Ja, meine Gemahlin lebt in Japan, in Sendai. Sie wird irgendwann einmal zu mir nach Hawaii kommen. Auf Japanisch hatte Hirata seine Frau mit dem Wort Oksan bezeichnet, das man für gewöhnlich benutzt, wenn man von der Frau eines anderen spricht, und nicht mit Tsuma, dem Wort, das für die eigene Frau benutzt wird. Das führte dazu, dass die anderen Anwesenden zu lachen begannen. Wenn man genau hinhörte, merkte man, dass sein Japanisch etwas steif und unbeholfen wirkte. Hiratas Lebensweg war in gewisser Weise typisch für viele Japan-Amerikaner seiner Generation. Er war der Sohn japanischer Einwanderer. Bald nach dem Angriff auf Pearl Harbor war sein Vater in ein Umsiedlungslager auf Hawaii und dann in ein Internierungslager auf dem amerikanischen Festland geschickt worden. Hiroto und seine Mutter folgten dem Vater auf den Kontinent in dasselbe Lager. Dann, 1943, hatten Hiroto und seine Eltern im Rahmen eines mit Japan geschlossenen Gefangenenaustauschabkommens ein Schiff bestiegen, das New York verließ, den Atlantik überquerte, das Kap der Guten Hoffnung umrundete und schließlich in Singapur vor Anker ging. Singapur lag damals unter japanischer Militärherrschaft. Die Japaner hatten den Stadtstaat zur Insel Shonan umbenannt. Hiroto ging dort an Land. Mit seinen Englischkenntnissen konnte er eine Arbeit bei der Nachrichtenredaktion eines Radiosenders finden. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ein Einzugsbefehl des japanischen Militärs ihn erreichte. Hiroto besaß sowohl die US-amerikanische als auch die japanische Staatsbürgerschaft. Viele seiner japanisch-amerikanischen Altersgenossen von Hawaii kämpften zu jener Zeit als Soldaten der Vereinigten Staaten an der Front in Italien. Doch nun sollte er dazu gezwungen werden, als Soldat des japanischen Militärs, dessen Feinde der amerikanische und britische Dämon waren, gegen seine Landsleute zu kämpfen. Japan war die Heimat seiner Eltern. Doch seine Heimat war Amerika. So riss der Krieg menschliche Bindungen entzwei und auch Hirotos Herz. Hiroto war auf Hawaii geboren und konnte nicht gut Japanisch, ein Grund für die anderen Soldaten, ihn zu verachten. Wenn er nervös wurde oder sich aufregte, fiel er unbewusst wieder ins Englische zurück. Wenn das geschah, schlugen ihn seine Vorgesetzten regelmäßig und schrien ihn an: Benutze nicht die Sprache deines Feindes! Weil er nicht dazu in der Lage war, die korrekten Höflichkeitsformen der japanischen Sprache zu verwenden, wurde er eines Tages bis zur Unkenntlichkeit geprügelt. Ein ranghoher Offizier brüllte ihn dabei an: Was für ein Japanisch ist denn das? Nachdem Hiroto Hirata die ständigen Schläge und Befehle, sein Heimatland gefälligst zu hassen, über sich hatte ergehen lassen, kam schließlich das Ende des Krieges. 2 Jahre darauf wurde er vom Militär entlassen und ließ sich in der Heimatpräfektur seines Vaters im japanischen Miyagi nieder. Dort heiratete er schließlich. Seine Frau litt unter einer schwachen Gesundheit. Sie war es, die zuerst den Glauben an Nichiren Daishonins Buddhismus annahm. Von ihr und den anderen Soka-Gakkai-Mitgliedern, die zu ihnen nach Hause kamen, erfuhr Hirata vom Glauben. Die Zuversicht, mit der sie behaupteten, dass jedes Gebet beantwortet wird, bewegte ihn. Er begann, selbst diesen Glauben auszuüben. Hirata hatte einen Wunsch. Er wollte seine verlorene amerikanische Staatsbürgerschaft zurückerlangen und nach Hawaii zurückkehren. Obwohl er sich an das Leben in Japan gewöhnt hatte und inzwischen die Sprache ziemlich gut beherrschte, konnte er seinen Wunsch nicht unterdrücken, nach Hause zurückzukehren und dort zu leben, wo er geboren und aufgewachsen war. Er widmete sich aufrichtig der Ausübung von Gongyo und Daimoku. Zu Anfang brachte er fast den halben Tag damit zu, beharrlich die Zeremonie des Gongyo zu lernen. Weniger als einen Monat, nachdem er mit der Ausübung begonnen hatte, erhielt er einen Brief von der Regierung der Vereinigten Staaten, der besagte, dass der Antrag, seine Staatsbürgerschaft wiederherzustellen, genehmigt worden war. Gerade ein halbes Jahr vor Shinichis Besuch war Hirata nach Hawaii zurückgekehrt. Um eine Grundlage für den Lebensunterhalt seiner Familie aufzubauen, kam er zunächst allein. »Hat Ihre Frau in der japanischen Organisation eine bestimmte Aufgabe?« fragte ihn Shinichi Yamamoto. »Sie ist Bezirksleiterin der Frauenabteilung.« »Aha, und Sie selbst? Hatten Sie eine?« »Bevor ich Japan verließ, ernannte man mich zum Gruppenleiter.« Shinichi fragte daraufhin alle anderen Teilnehmer, vor wie vielen Jahren er oder sie den Glauben angenommen hatte. Die meisten übten den Buddhismus seit etwa einem Jahr aus. Selbst die ältesten Mitglieder praktizierten ihn erst seit 3 oder 4 Jahren. Shinichi bedankte sich, nachdem jeder ihm geantwortet hatte. 5 andere Leiter aus Japan begleiten mich heute. Vielleicht erkennen Sie einige wieder. Nun möchte ich jeden von Ihnen bitten, sich selbst vorzustellen. Die sprechen alle fließend Englisch.« Als Shinichi das sagte, wurden seine Begleiter rot im Gesicht. Einige der Mitglieder von Hawaii lachten. Shinichi fuhr gut gelaunt fort. »Ich weiß, dass Sie mit Ihnen viel lieber Englisch sprechen würden, aber um Ihnen allen dabei zu helfen, Ihr Japanisch aufzufrischen, werden Sie heute Japanisch reden.« Die Leiter standen einer nach dem anderen auf und stellten sich vor. Sie berichteten kurz, was die Organisation in Japan tat, boten Leitlinien für den Glauben an und gaben Ermutigungen. Immer, wenn das Gespräch zu steif oder zu förmlich wurde, warf Shinichi eine humorvolle Bemerkung ein. Er war nicht nur der Mittelpunkt der Versammlung, sondern fungierte auch als Konferencier und Moderator. Die Teilnehmer entspannten sich allmählich und fingen an, sich vertraut zu fühlen. Ihr Gelächter und ihre gute Laune erfüllten den Versammlungsort. Bis dahin hatte jeder für sich alleine gekämpft, ohne sich bewusst zu sein, dass es andere Mitglieder auf Hawaii gab. Die Atmosphäre der Versammlung bewirkte bei ihnen eine Entspannung und eine tief empfundene Erleichterung. Genau das hatte sich Shinichi Yamamoto erhofft. Er schaute jeden an, schloss ihn in sein strahlendes Lächeln ein und sprach: »Seit Sie nach Hawaii gekommen sind, müssen Sie alle jede Menge Schwierigkeiten durchgemacht haben. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen haben sich Sorgen gemacht, wie Sie angesichts der Unterschiede in Sprache, Kultur und Sitten Ihren Glauben ausüben sollten. Ich bin mir Ihrer Nöte und Sorgen sehr wohl bewusst. Bitte fühlen Sie sich deshalb heute ganz frei und stellen Sie mir jede Frage, die Ihnen am Herzen liegt. Alles, wirklich alles können Sie mich ganz offen fragen.« Einige hoben sofort die Hand. Als der Frage- und Antwortdialog begann, standen die Verantwortlichen, die mit Shinichi gereist waren, leise auf und verließen den Raum, um Vorschläge für die Leiterernennungen des bald zu gründenden Bezirks zu erörtern.